der Hanswurst aus Kyoto. Nee, wie heißt sie? Tapir aus Tallinn, genau.
Also es klingt ganz gut als Spiel, aber es sieht so langweilig aus.
Ich glaube, Wolzen ist die Tiefkühlpizza des Spielemonats.
Wenn du halt irgendwie da halt mal jetzt mal ein bisschen Stoff brauchst, dann ziehst du dir halt auch mal so ein bisschen Methadon rein. Ich meine, das kennen wir alle. Hallo und herzlich willkommen hier zu Wer hat den Gürtel? Unser Joint Venture aus Last Game Standing und Insert. Moin, ich bin Christian Schiffer von Last Game Standing und ich begrüße am anderen Ende des Internets Manuel Fritsch von Insert. Moin. Hallo Manu.
Wunderschönen guten Morgen.
Ja, und der ein oder andere wird es im Forum bereits gelesen haben. Christian Alt ist leider erkrankt. Er hat kein Coronavirus, ist aber trotzdem krank. Deswegen kann er uns leider nicht beiwohnen in dieser Runde. Aber wir haben mindestens gleichwertigen Ersatz organisieren können. Nämlich Daniel Ziegener, besser bekannt im Internet auch als Sofakissen, Preisträger des Games, Journalismuspreises, höchst verdient natürlich, ja, gegen starke Konkurrenz. Und Porn-Manager, oder wie nennt man denn das?
Moderator nennt man das, glaube ich.
Genau. Ja. Umsichtiger Moderator unseres Forums, der mit leichter Hand und viel Gefühl das Forum durch die Turbulenzen der Auseinandersetzungen lenkt.
Es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Die haben also in der Staffelpause jegliche, also da sind alle Regeln der Zivilisation irgendwie eingebrochen. Ich musste gestern irgendwie 100 Posts mit komischen, ekligen Essensfotos da irgendwie rausdoktoren aus dem Game Designerinnen-Thread. Es ist,
ja.
Die brauchen mal wieder ordentlich Regelwerk an den Kopf geschmissen.
Genau.
Sauhaufen.
Also, genau, das kann man, darf man vielleicht auch kurz sagen, unsere Folge jetzt von Last Game Standing, also das erste Viertelfinale, beste Game Designerin, verschiebt sich jetzt natürlich auch. Aber dafür haben wir ja den Gürtel und wir haben eben vor allem Manuel Fritsch. Manu. Du bist ja immer so unser Bibliothekar oder so, ne? Also so der Meister, der Wächter des Gürtelwissens. Du stellst ja immer die Listen zusammen mit den Spielen, über die wir sprechen. Über was sprechen wir denn diesmal?
Wir reden natürlich über alle Spiele, die im Februar dem Titelträger, dem Verteidiger, unserem großen Champion gefährlich werden könnten. Nämlich Disco Elysium hat weiterhin fleißig den Gürtel verteidigt. Und deswegen auch an der Stelle vielleicht nochmal kurz die Erklärung. Wer hat den Gürtel? Wir suchen ein Spiel aus dem Februar, das ihr dann im Forum abstimmen könnt. Wir zeigen euch kurz, welche Kandidaten in den Ring steigen, um Disco Elysium diesen Gürtel abnehmen zu wollen. Und man sagt auch, ich hätte ganz viele Spiele diesen Monat durchgefritscht, wie mein Kollege Michael Czerczupan immer sagt. Ich habe diesen Monat tatsächlich sehr viel gespielt, sehr viel angespielt, also lang nicht alles durchgespielt, weil ich natürlich für diese Gürtelfolge mich vorbereiten wollte, Christian, um zu gucken, ob Disco Elysium endlich vom Thron steigen muss.
Nein.
Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob das gelingen wird.
Genau, also vielleicht noch mal ganz kurz rekapitulierend. Disco Elysium hat im Januar 2020 erneut den Gürtel geholt mit 37%, hat sich damit durchgesetzt gegen Suited Darkest of Times, das immerhin 25% bekommen hat und Journey to the Savage Planet 19%. Und das von mir favorisierte Here Be Dragons hat immerhin 3% auf sich vereinigen können. Also, was man sagen kann, ist auf jeden Fall, es ist ein deutlicher Sieg von Disco Elysium, aber es ist ein knapper Sieg, wenn man den mit den Triumphen davor vergleicht. Auch das möchte ich natürlich nachtragen. Wir hatten ja, wer hat den Jahresgürtel und den hat überraschenderweise auch Disco Elysium geholt. Und zwar mit größerem Abstand als den Januargürtel. Also im Jahresgürtel hat Disco Elysium mit 38% sich gegen Control durchgesetzt, das 20% bekommen hat und gegen Slay the Spire 19%. Danach flacht es dann schon stark ab. Also ein großer Jahrestriumph auch für Disco Elysium. Man würde jetzt wahrscheinlich sagen, im Boxen, das ist der Meister aller Klassen, der Tapir aus Tallinn. Einfach steht im Ring, haut einen Kontrahenten nach dem anderen raus. Aber es gibt trotzdem neue, die sich trauen. Und über die sprechen wir heute. Und wir sprechen dann zum Beispiel über sowas wie Zombie Army 4 Dead War.
Der Vorteil bei diesem Spiel ist, dass die sind schon untot. Die können nicht mehr totgeprügelt werden. Die können nicht mehr totgeprügelt werden von Disco Elysium. Das ist der kleine Vorteil, den Zombie Army 4 Dead War mitbringt. Der Name klingt trashig. Das Spiel sieht unfassbar trashig aus. Aber Daniel, ich glaube, ich sage nicht zu viel, dass das eine kleine versteckte Perle sein könnte für Leute, die gerne trashige Shooterspiele spielen.
Boah, sieht das trashig aus.
Also wenn man auf die Webseite geht, dann sieht man ja direkt so dieses Seal of Approval in der Ecke, wo steht From the Creators of Award-Winning Sniper Elite. Und ich glaube, es ist einfach Sniper Elite mit Zombies, oder?
Ja, genau. Es ist Sniper Elite. Wer das nicht kennt, ist ein Singleplayer-Spiel, bei dem man Adolf Hitler den letzten Hoden wegschießen kann mit einem Sniper-Gewehr. Das ist nicht übertrieben, das ist wirklich in Zeitlupe wird sowas dann zelebriert. Und ich finde, das passt ja auch ganz gut in die Zeit momentan. Zombie Army 4 ist genau wie Sniper Elite nur mit Zombies, aber eben kein Singleplayer-Modus, sondern als Koop-Shooter. Also ein Third-Person-Koop-Shooter, wo man zu zweit, zu dritt, zu viert, es sind dann entsprechend eben Team-Member dabei, die von Bots gesteuert werden. Da kann man dann gemeinsam gegen diese Zombie-Horden antreten. Macht tatsächlich sehr viel Spaß, wenn man eben so ein bisschen Bock hat auf trashiges Shooter-Erlebnis und Zombies umnieten. Gerade dieser Koop-Aspekt. Also ich habe dann mit Kuro ein paar Runden gedreht und es war wirklich sehr amüsant. Das ist jetzt halt kein sehr anspruchsvolles Spiel, aber man levelt halt ein bisschen, man ballert Zombies über den Haufen und es ist schön blutig und metzelig.
Ja, aber es ist doch auch kein Gürtelaspirant, ganz
Nein,
ehrlich.
Nein, Gottes Willen, weit davon entfernt.
Der Tapir aus Tallinn wird so Zombie Army 4, Dead War 4 zermalmen im Ring.
Aber sowas von.
Also wirklich.
Tut das nicht so ab. Also ich bin ja ein langer, langer Verteidiger von Sniper Elite 4, was ich für ein exzellentes Spiel halte, auch schon ein exzellentes Multiplayer-Spiel. Das hat einen phänomenalen Koop-Modus. Das sagt jetzt nicht unbedingt was über Zombie Army 4 aus, aber ich möchte nur mal kurz sagen, so trashig diese Sniper Elite und Zombie Army Serie auch ist, mit ihrem zelebrierten Hoden wegschießen, da steckt schon ein ziemlich gutes Spiel drin. Gürtel müssen andere entscheiden an der Stelle, aber man darf das nicht so.
Wir müssen mal so ein Floskel-Phrasenschwein einführen, wie beim Doppelpass auf Sport 1. ob es den Gürtel verdient hat, müssen andere entscheiden. Da hättest du jetzt einen schönen Fünfer zahlen können, lieber Herr Ziegener. Aber sei vergönnt.
Oder auch sowas wie Genre-Fans greifen zu, alle anderen
spielen Probe. Ja, genau. Das können wir wirklich mal machen. Irgendwie schönes Phrasenschwein. Und am Ende des Jahres spenden wir das einem guten Zweck oder so.
Ja, überlegen. Aber, also Gürtelaspirant tatsächlich gar nicht. Ich habe das Spiel direkt nach dem Spielen auch wieder sofort vergessen und einen Tag später in meiner PlayStation-Liste wieder gesehen. Ich so, ach, stimmt, ich habe ja Zombie Army 4, da kann ich noch mal eine Runde spielen und danach wieder direkt vergessen. Also von daher.
Also mir fällt es schwer, mir ein Spiel vorzustellen, das mich weniger interessieren könnte. Außer noch zwei andere, die auf dieser Liste stehen.
Die auf dieser Liste in diesem Monat stehen. Ich wollte gerade sagen,
okay, komm,
das nächste Spiel. Das nächste Spiel klingt zumindest, wenn ich dir erstmal das Genre nenne, dann könnte es vielleicht was für dich sein.
Ich habe es mir natürlich angeschaut.
Es ist nämlich ein rundenbasiertes Spiel. Dann sage ich dir aber den Namen des Spiels. Ja. Das heißt nämlich The Dark Crystal Age of Resistance Tactics. Und dann hast du das Spiel nämlich in dem Moment schon wieder direkt vergessen, weil du dir nur Tactics merken kannst, richtig?
Genau so ist es. Ich habe auch diese Serie nicht gesehen. Darauf basiert es doch, oder? The Dark Crystal ist doch so eine Netflix-Serie. Genau. Bei mir ist das, du hast es völlig richtig gesagt, Manu, ich schaue mir grundsätzlich jedes rundenbasierende Taktikspiel an. Ich hatte deswegen auch so ein paar Hoffnungen in dieses Spiel, hatte mir sogar überlegt, ob ich es auf mich nehme, wenn es einigermaßen gut ist, mir den Namen zu merken, um dann im Gürtel was darüber zu sagen. Hab dann aber nach den ersten Tests dann mir gesagt, ach scheiß drauf, ich spiele jetzt zum 8000. Mal XCOM 2.
Ja, würde ich auch jedem empfehlen. Also ich bin ja auch totaler Rundenstrategie-Fan. Daniel, du magst solche Sachen ja auch ganz gerne. Ich bin ja auch, Final Fantasy Tactics hat mich ja damals vielleicht auch so ein bisschen infiziert mit diesem Virus. Und Age of Resistance Tactics ist eigentlich wirklich eine Hommage an das alte Final Fantasy Tactics. Es sieht genauso aus, nur eben halt mit diesen Muppet-Figuren. Aber das Problem ist, es ist wirklich eins von diesen Spielen, die eine schlechte Lizenzumsetzung eigentlich wieder sind. Man dachte ja eigentlich, dass es diese Spiele nicht mehr gibt, so billige Lizenzumsetzungen.
Es kommt alles wieder, ne? Also ich meine, John Wick ja auch.
Ja, leider.
Netflix hatte auch schon für, es gab so ein Stranger Things Pixel Art Spiel irgendwie.
Und es ist einfach wirklich nicht gut. Es ist 0815 Standardkost und ich glaube, es ist ganz okay für Leute, die wirklich was mit diesen Charakteren von The Dark Crystal anfangen können. Also ich habe mir dann wegen dieses Spiels mal ein paar Folgen angeschaut, die ersten beiden. Ich mag ja Muppets und so, aber ich fand diese Fantasy-Vermischung mit diesen gruseligen Muppets, die so ein bisschen untot im Gesicht aussehen, bin ich irgendwie gar nicht warm geworden. Ja. Und ich glaube, wenn man aber voll der Fan ist, dann ist es ganz nett, weil man halt die Geschichte der Serie wirklich eins zu eins nachspielt mit so ein paar Rundenstrategie-Elementen. Aber es ist kein gutes Spiel.
Ja, und ich finde, so für 0815 Standardkost hättest du vielleicht auch ein bisschen was ins Phrasenschwein werfen dürfen.
Ja, das stimmt.
Okay, Daniel, du als jemand, der ja gerade erst ganz frisch, wie du mir ja im Facebook-Chat erzählt hast, XCOM 2 entdeckt hast.
Ja.
Ist das etwas, was dich angesprochen hat oder hast du es ausprobiert oder dir zumindest ein Let's Play eines namhaften Let's Players dazu reingezogen?
Ich habe es jetzt gerade, als Manuel das hier in die Liste geworfen hat, das erste Mal gesehen und von die kleine Version der Screenshots auf Steam, da dachte ich, sahen schon ganz interessant aus, aber habe ich näher reingeguckt und dann sieht das irgendwie auch einfach ein bisschen hässlich und langweilig aus. Irgendwie, ich weiß nicht, das spricht mich einfach ästhetisch direkt nicht an und dann. Das ist das Problem. Also, habt ihr gerade schon gesagt, es gibt halt XCOM und XCOM 2 und da ist einfach, das sind so Spiele, zu denen kann man einfach sehr gut zurückkehren und da muss so ein Spiel schon irgendwie mehr bieten als Standardkost, wenn man nicht gerade schon 100 Mal XCOM 2 durchgespielt hat.
Also, oder man spielt einfach wieder FTL, Daniel.
Ich meine, ich bin gar kein FTL-Fan. Ich bin
nicht FTL.
Into the Breach. Das stimmt. Das ist einfach... Das Genre ist so ein bisschen, ist nicht mal überfüllt, würde ich sagen. Aber es gibt einfach so wahnsinnig gute Spiele in diesem Genre, dass ich da nicht so, also ich weiß nicht, bei so einem Städtebausimulationsding würde ich sofort spielen, auch wenn es nicht City Skylines ist, ja, weil da gibt es einfach wenig. Und da bin ich über alles Neue froh, weil ich City Skylines ja auch gar nicht so gut finde. Aber in diesem Rundenstrategie-Genre, da gibt es einfach immer so eine Handvoll dermaßen guter All-Time-Classics, das so solide Kost da einfach nicht.
Genau. Und wir haben auch diesen Monat sogar noch eins, was deutlich besser ist. Aber dazu kommen wir gleich.
Ja,
aber Herr Ziegener, wow. Du hast Luna the Shadow Dust, glaube ich, ein bisschen gespielt.
Ach, ja? Richtig. Ja.
Erzähl mal.
Das habe ich, erzähl mal. Es ist eigentlich ein sehr klassisches Point-and-Click-Adventure. Es hat ausnahmsweise mal keine Pixel-Art-Grafik, sondern eher so ein Bilderbuch-Illustrationsstil, aber trotzdem diese klassische von der Seite-Perspektive. Und man rätselt sich da so Raum für Raum durch einen magischen Turm. Man muss immer in jedem Raum das Rätsel irgendwie lösen, um die Tür zu öffnen. Und dann kann man weitergehen. Und das Ziel ist halt, dass man als diese Spielfigur, die vom Himmel gefallen ist, wieder dahin zurückkehrt. Und
wunderschön.
Ja, es ist wirklich schön, ja. Ja, es hat mir auch sehr gut gefallen. Und was auch schön ist, also man hatte das Rätsels Lösung ist ja in der Regel immer irgendwie in den Hintergründen versteckt. Da sind so Wandmalereien und Sachen, die in den Regalen stehen und da verstecken sich irgendwie immer die Hinweise, wie man jetzt das Schalterrätsel lösen muss. Und das gibt immer so einen schönen Anlass. Man kann einfach sich diese Hintergründe so in Ruhe angucken und dann gucken, ob man einen Hinweis findet.
Ich habe nur den Anfang bisher kurz gespielt, aber mich hat sofort gefesselt von seiner sehr verträumten Atmosphäre, auch Phrasenschwein, oder? Aber ist halt so.
Ja, also das kann man schon mal durchgehen, also sonst wären wir am Ende echt arm. Also
die Atmosphäre, die Stimmung, dieses leicht melancholische, aber trotzdem irgendwie wunderschöne, hat mich da total gefesselt und vor allem mag ich bei Point-and-Click-Adventures, bei mir hört meistens der Spaß auf, wenn dann ganz schlecht geschriebene Dialoge kommen. Und Luna funktioniert halt, soweit ich es bis jetzt gespielt habe, komplett dialogfrei, oder?
Mhm. Das hat gar keinen Text. Ich meine, das steht sogar auf der Steam-Beschreibung irgendwo als Marketing-Argument und sogar das Hauptmenü ist so komplett nur mit Icons und ohne Textbeschriftung. Und so erzählst du, das macht die Story halt ein bisschen, simpel, würde ich sagen. Aber es ist, ich habe das irgendwie abends angefangen zu spielen, dann, keine Ahnung, so Freitagabend um 10 oder 10:30 oder so. Und dann, das ist so eine richtig gute Stimmung. Das ist so in dem Sinne so ein altmodisches Adventure, wie so ein Spiel, das ich abends mal so als Kind oder Jugendlicher so eine ganze Nacht durchgezockt habe, weil man einfach dann in dieser komischen Welt ist. Erinnert mich insofern ein bisschen, okay, ganz weit hergeholt, der Vergleich jetzt an Myst oder Riven.
Ja, oder
sogar,
Samrost,
weil man
oder
so eine,
wie das hieß.
Ja, genau.
Stimmt, sowas. Das ist eigentlich ein viel besserer Vergleich, ja, weil das auch in 2D ist. Aber man erkundet irgendwie so eine Welt und die Musik ist so entspannt und es gibt irgendwie halt eben wirklich keine dummen Dialoge. Es gibt auch kein Inventar und man hat die Rätsel halt immer nur in einem Raum. Das heißt, man muss nicht blöd hin und her laufen. Da kann man einfach schön so smooth durchsehen.
Und ist auch so ein Ding, ja, was man in einer Session durchspielen kann, oder? So 2-3 Stunden, dann ist man da, glaube ich, durch.
Sagst du, ich habe es nicht durchgespielt, aber ich glaube, ich bin in der oberen Hälfte.
Nee, ich habe gerade mal geguckt auf How Long to Beat und da steht 2,5 bis 3 Stunden. Also das kann man wirklich am Stück durchspielen, ja.
Auch angenehm abwechslungsreich. Also es ist wirklich, das ist jetzt wieder grundsolide, will ich jetzt sagen. Ich will jetzt grundsolide sagen, aber als Positiv-Argument. Ja. Vielleicht, weil man Adventures nicht mehrmals spielt in der Regel.
Also das will ich auf jeden Fall noch spielen diesen Monat, ja.
Also es hat einen Metascore, glaube ich, von 76 und das ist schon eine beträchtliche Diskrepanz zur Steam-Bewertung, nämlich 9 von 10. Mhm. Und mich persönlich interessiert es einfach nicht so, weil ich finde Verträumt einfach scheiße. Ich finde es mega langweilig und ich finde das irgendwie, verstehe aber total, dass es halt Leute geil finden. Aber ich finde.
Christian, das ist halt kein Mosaik. Ich meine, das ist.
Ja, ja, also ich glaube, dass ich das echt noch um einiges lieber spiele als Mosaik, aber es ist halt so, es ist halt ein verträumtes, liebenswertes Adventure und damit ist es kein Spiel für Christian Steinherz Schiffer.
So. Okay. Aber dann müsste doch der nächste Titel voll was für dich sein. Volchen oder Volzen, keiner weiß, wie man es ausspricht. Lords of Mayhem, der vermeintliche Diablo-Killer.
Ja.
War das nicht was für dich? So richtig schön stupide auf Monster eindreschen, looten und leveln und grinden.
Also, eine gewisse Dummheit ist bei mir immer etwas, das gerne gesehen ist. Wenn Programmierer das schaffen, Dummheit elegant in ihrem Gameplay unterzubringen, dann ist das, finde ich, immer schon etwas, was ein Spiel auszeichnet. Für Woken kann man das aber halt vermutlich nicht sagen, weil es halt einfach scheiße ist, oder? Also ich habe es jetzt nicht gespielt, aber Christian weiß ich, dass er sich das natürlich, ich meine, Christian ist der weltgrößte Diablo-Fan. Ich glaube, Christian hat beträchtliche Teile seines Lebens damit verbracht, Diablo zu spielen und englischsprachige Podcasts zu hören. Und wenn nur irgendwie ein Spiel nur den Anschein von Diablo-Ähnlichkeit erweckt, dann greift Christian Alt da sofort zu. Aber ich glaube, dass er das sogar zurückgegeben hat. Er hat mir irgendwie geschrieben, er hat es irgendwie ausprobiert und hat es dann zurückgegeben. Und das muss man halt mal schaffen als Diablo-Klon, dass Christian Alt sagt, nee, das spiele ich nicht. Wobei Christian Alt natürlich schon auch immer ein großes Problem mit unfertigen Spielen hat, die irgendwie nicht geil auf 60 FPS laufen und irgendwie so. Ne?
Ja. Also ich fand's tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich habe es jetzt nur mal so die erste Stunde angespielt. Ich habe ein bisschen gewartet, bis diese Bug-Shitstorm-Geschichte rum war. Also das hatte ja halt starke Probleme zum Launch, hatte in der Testversion vorab ganz gravierende Fehler, die dann in der Release-Version wieder anders waren. Also es war auch, was die Wertungskriterien angeht und so, extrem schwer, da irgendwie sich ein Bild zu machen, wo dieses Spiel jetzt eigentlich steht zum Release. Aber ich habe jetzt ein bisschen gewartet, habe jetzt diesen ersten Patch abgewartet, habe es gestern mal eine Stunde gespielt und ich habe mich dann so gefragt, warum diese ganze Aufregung? Es ist halt einfach ein schönes Diablo-like. Also es sieht sehr, sehr gut aus. Es hat halt die Cry-Engine, hat wirklich schöne Licht Spielereien, hat ansprechende Monstergestaltung und so weiter. Und es hat wirklich, glaube ich, sehr viel das, was man von Diablo erwartet. Also du hast zigtausend Skill-Trees, auf die du Punkte verteilen kannst. Du hast keine festgelegten Klassen. Geht so ein bisschen eher in diese Path of Exile-Ecke. Also von daher, ich glaube, wenn man diesem Genre grundsätzlich offen gegenübersteht, kann man damit sehr viel Spaß haben.
Ja, und das hat sich, glaube ich, ganz gut verkauft. Über 1 Million Mal bisher.
Über 1 Million. Mhm. Naja, über 1 Million erstellte Charaktere war die Meldung heute.
Ah, okay.
Wie viel? Also wenn jeder jetzt schon 5 angelegt hat, weil die Bugs dafür gesorgt haben, dass die Gegenstände gelöscht wurden.
Trotzdem hat es ist ein kleines Studio und das ist dann schon ordentlich. Auch wenn es nur die Hälfte sein sollte. Ja. Komm.
Passt. Es gab halt sehr
viel. Was sagt denn das jetzt aber? Was sagt denn das jetzt über Spiele aber aus, wenn wir jetzt die Spiele alle, die bisher waren, mit anderen Spielen verglichen haben? Das ist wie Diablo, das davor ist, wie ein Adventure, das davor ist, irgendwie wie XCOM. Was sagt es denn dann aus, wenn ein Spiel, das genau wie ein anderes Spiel ist und das als Verkaufsargument hat, wenn das erfolgreich ist? Heißt das, dass die Leute keinen Bock mehr auf Diablo haben? Oder dass sie einfach unbedingt ein neues Diablo wollen und dann alles spielen, auch wenn es so mittel ist?
Ich glaube, dass es halt einfach daran liegt, dass halt so wenig Diablo rauskommt, oder? Also ich meine, wenn jetzt jedes Jahr ein neues Diablo gäbe, dann wäre das, glaube ich, auch nicht erfolgreich. Also deswegen sehe ich das eigentlich jetzt gar nicht so dramatisch, dass es da Studios gibt, die versuchen, da ein Stück vom Kuchen abzuhaben. Finde ich jetzt nicht so verkehrt.
Und ich finde, das ist irgendwie kein Widerspruch, weil wenn Leute etwas geil finden, gibt es natürlich tendenziell zu wenig davon. Verstehst du, was ich meine? Oder mache ich einen Denkfehler?
Ja. Nee, ich denke mir halt, weil bei Rundenstrategie-Spielen haben wir gesagt, ich dachte, da wart ihr auch meiner Meinung, dass man dann eigentlich besser wieder das Original spielen kann, wenn das einfach noch geil genug ballert.
Ach nee, ja? Also das würde ich nicht sagen. Also ich würde schon eher, sagen wir mal, ein neues, nicht so geiles Spiel, aber fast so geiles Spiel, einem ganz sehr geilen Original vorziehen, das ich schon gespielt habe. Ist doch klar.
Ja, geht mir auch so.
Also das wird das schon, also das... Okay. Insofern, also weißt du, wir haben das ja letztens so mit Methadon verglichen, der Manu und ich. Also weißt du, als dieses XCOM 2 rauskam und dieser XCOM 2-Klon oder vom selben Macher ist zwar nicht ganz so geil, genauso wenig wie halt Methadon so geil ist wie Heroin, aber mein Gott, ja, wenn du halt irgendwie da halt mal jetzt mal ein bisschen Stoff brauchst, dann ziehst du dir halt auch mal so ein bisschen Methadon rein. Ich meine, das kennen wir alle. Und so ist das klar. Da halt auch.
Zu entdecken, wo bei Volgen die Unterschiede zu Diablo liegen, was es vielleicht an bestimmten Punkten besser macht, ich finde, das ist auch ein Reiz von neuen Spielen, weil bei Diablo weiß ich dann halt einfach schon, wie alles funktioniert und was mich erwartet. Dann spiele ich halt lieber was so ähnlich ist und ein paar Abstriche dann hat. Finde ich schon, ja.
Und ich persönlich muss auch sagen, ich kann das auch von mir selbst dann auch immer ein bisschen besser rechtfertigen. Also so, hey, ich verbringe jetzt mit meiner Zeit wenigstens mit einem neuen Spiel, weißt du, anstatt immer nur dasselbe zu spielen. Ich weiß nicht, so, ja.
Aber so geht's mir da. Ich könnte mir vorstellen, dass Wolzen diesen Monat zumindest die meisten Stimmen haben wird von den Kandidaten. Bei
das glaube ich nicht.
Ist das eine deiner klassischen, sehr präzisen Prognosen?
Ja, genau. Also Wolzen wird nicht den Titel holen, aber wird auf dem zweiten Platz sein. Das ist meine konkrete Aussage diesen Monat.
Okay, der möchte ich widersprechen. Ich glaube, dass ein anderes Spiel auf Platz 2 kommen wird. Aber nicht das, über das wir als nächstes sprechen werden. Das ist nämlich The Suicide of Rachel Foster. Das mir persönlich sogar mehr gefallen hat als vielen anderen Leuten da draußen, auch mehr als es die Besprechungen von vielen anderen, auch von mir sehr geschätzten Besprechern und Rezensenten widerspiegeln. The Suicide of Rachel Foster ist ein Walking-Simulator oder wie es andere Leute das Genre nennen, Ambient Action. Weiß nicht was, schon wieder vergessen. Also so.
Darf ich ein ganz neues Wort noch reinwerfen aus dem GameStar Review? Ja. Rumlauf.
Ja, Rumlaufspiel. Rumlaufspiel ist sehr schön. Also es ist ein Rumlaufspiel, sehr ähnlich wie halt Gun Home und What Remains of Edith Finch und so weiter. Was von einem kleinen italienischen Studio. Es erzählt so eine Geschichte, also man kommt zurück als eine junge Frau, die ihr Leben in einem Hotel verbracht hat, das den Eltern gehört hat, und dieses Hotel wird in diesen ganzen Rezensionen immer verglichen mit diesem Hotel aus Shining, weil es so unheimlich ist. Das ist völliger Unsinn. Es ist nämlich, erinnert mich viel mehr an ein Hotel, das ich als noch viel unheimlicher empfinde, nämlich dieses Hotel aus dem Musikvideo zu Last Christmas. Kennt ihr das? Es ist wirklich, genau dieses Hotel. Es ist halt so ein Hotel in den Bergen. Es ist genau wie dieses scheiß Hotel, wo einer der fürchterlichsten Songs spielt und George Michael da so rumturtelt. Ganz, also genau so ein Hotel ist das. So ein Winterhotel. Und man kehrt dort zurück und es ist so gewesen, dass sie als junges Mädchen mit ihrer Mutter Hals über Kopf dieses Hotel verlassen hat, weil nämlich rauskam, dass der Vater eine Affäre mit einem Mädchen hatte, mit einer 16-Jährigen. Ja, was natürlich ein riesiger Skandal war und die Mutter ist dann mit der Tochter weg und dieses Mädchen hat dann auch noch Suizid begangen. Mädchen ist eben Rachel Foster.
Das ist jetzt kein Spoiler, weil das ist ja der Titel des Spiels.
Genau, nicht, das ist kein Spoiler, das ist auch, das erfährt man in den ersten 15 Sekunden des Spiels, wo einem ja die Briefe vorgehen. Ne? So, und dann kehrt man da zurück. Und dann passiert natürlich das, was so ein bisschen passieren muss. Es ist ein bisschen, also minimaler Spoiler, man wird da halt eingeschneit, man kommt nicht weg und man beginnt dann eben dieses Hotel ein bisschen zu erforschen und immer mehr zu erfahren, was eigentlich damals wirklich passiert ist. So ein bisschen wie bei Firewatch hat man auch einen Typen irgendwie an der Strippe, man muss dazu sagen, das Spiel spielt in den 90er Jahren, frühe 90er, aber man hat, immerhin gibt es da schon ein Mobiltelefon, auch wenn das irgendwie so 2 Kilo schwer ist. Und mir, muss ich sagen, hat das Spiel insgesamt eigentlich relativ gut gefallen und ich bin ja jemand, der überhaupt kein Fan ist von Rumlaufspielen. Zum einen finde ich es der heimliche Star, eben dieses Hotel, das eben wirklich unheimlich ist und aber schon auch so einen Charme hat. Also ich muss dazu sagen, ich bin halt als Kind wahnsinnig gerne, wenn ich mit meinen Eltern im Skiurlaub war, bin ich so durch die Hotels geschlichen und so auf Entdeckungstour und das ist so ganz tief verankert in meiner Kindheit und deswegen hat mich so das gleich dieser Ort wahnsinnig abgeholt und ich finde das ja eine totale Glaubwürdigkeit, also für mich dabei hatte, ich meine, dann spielte das natürlich auch zu einer ähnlichen Zeit, wie als ich klein war und sowas, also das finde ich funktioniert total gut. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass diese Geschichte so schön dark ist, ja. Also so, dein Vater hat eine Affäre mit einer 16-Jährigen gehabt und die hat sich umgebracht in so einem kleinen Dorf. Das ist so, das sind so die Geschichten, aus denen so Finsternis entsteht, ja. Und das hat mir auch ganz gut gefallen. Es gibt allerdings wirklich ein Problem, was manche Rezensenten angesprochen haben und was ich auch nachvollziehen kann, nämlich ist es, das Ende ist nicht gut. Das kann ich jetzt natürlich nicht spoilern, aber sagen wir es mal so, viel, was das Spiel aufbaut, reißt es, ja, muss man wirklich sagen, in den letzten 5% vielleicht ist der Zeit dann mit dem eigenen Arsch wieder ein. Aber ich finde, wer irgendwie Rumlaufspiele
Ich wollte nur kurz wissen, ob es also ist es der Umgang mit der Thematik, der dann problematisch ist, oder weil die Story-Erzählung irgendwie am Ende nicht funktioniert?
Es gibt Leute, die sagen, dass der Umgang mit der Thematik problematisch ist und dass sich da das Spiel verhebt. Dem würde ich mich jetzt nicht unbedingt anschließen, weil ich finde, dass da passiert dann eher viel im Kopf des Spielers und ich fand das nicht. Ich fand, dass das Ende ein bisschen out of character ist und von einem unbedingten und fragwürdigen Willen der Zuspitzung getragen ist. Also von diesem unbedingten Willen, wir müssen jetzt was Krasses machen am Ende. Und das ist überflüssig, es ist nicht, finde ich, ich habe da lang drüber nachgedacht, also das ist auch so, es hat in mir nachgehallt, dieses Spiel, ich habe da wirklich lang drüber nachgedacht, ich finde es nicht unbedingt unlogisch, aber es ist so ein bisschen out of character und es ist mir persönlich zu sehr auf die 12, ja.
Daniel, aber ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein Spiel, was du auf jeden Fall gespielt hättest diesen Monat.
Nee.
So als Indie-Beauftragter, also, so.
Ich muss sagen, ich habe ja Vorurteile gegen ganz viele Arten von Spielen. Und eine Sache, gegen die ich einen Vorteil habe, ist dieses Namensschema. weiß nicht, Ethan Carters irgendwas und Suicide of Rachel Foster.
So ein Eigenname im Titel und so.
Zauberhaus, keine Ahnung.
Ja.
Diese langen Namen, das ist wirklich ich einfach sofort desinteressiert.
Boah, ich finde es so gut, das ist der beste Wortbeitrag, der jemals in den Gürtel irgendjemand gemacht hat. Meine Rede seit einem Jahr. Wirklich. Ich finde es auch so interessant, wie sich sowas dann durchsetzt. Ja, da sagen dann die Leute, ey, lass uns ein Rumlaufspiel machen. Hey, ja, wie nennen wir das? Hey, voll cool wäre es, so einen poetischen Namen im Titel unterzubringen und so ein bisschen geheimnisvoll und so. Hey, wirklich, Leute, ernsthaft. Ja, Seid ihr dumm?
Und ich muss auch sagen, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin ja ein Verfechter von Gun Home immer gewesen und ich mag ja auch viele Rumlaufspiele, aber irgendwie fehlt mir da inzwischen jetzt noch, wie alt ist denn Gun Home? Ist ja auch schon wieder 2013 kam das?
Naja,
12? Naja. Mir fehlt noch so ein bisschen der richtig neue Kick in dem Genre. Weiß nicht, gibt das Spiel den Kick, Christian?
Nein, ich finde die Geschichte gut, ich finde die Atmosphäre gut, aber es tut dem Genre nichts Neues hinzufügen, eher im Gegenteil, okay. Also während du in Gun Home ja auch mal eine Kassette einlegen kannst und Sachen anfassen kannst, kannst du das halt dort nicht, ja, also hat mich jetzt auch nicht so gestört, weil Rumlaufspiele, also so sind halt Rumlaufspiele, ja. Aber
ich meine, Gun Home hatte ein Akte X Poster im Zimmer, danach kam eigentlich eh nichts mehr. Also besser konnte es nicht werden.
Das ist halt so, ich meine, also mir ist es trotzdem eins meiner Lieblingsrumlaufspiele, muss ich trotzdem sagen, weil ich das Setting gut fand und eben auch ein Stück weit die Geschichte. Aber es ist kein Gürtelanwärter und es ist nichts, was jetzt irgendwie dieses Genre der Rumlaufspiele ordentlich nach vorne ficken würde.
Gut. Dann würde ich den Namensänderung für den Podcast beantragen mit diesem Namensschema. The Finding of the Next Champion.
Ja, genau. Format. Genau.
Dann Dota Underlords, sicherlich auch kein Gürtelanwärter, aber zumindest erwähnenswert in diesem Monat, denn es ist ein neues Spiel von Valve, Daniel. Dota Underlords, ein Beitrag zum Auto-Chess-Genre, was vielleicht für einiges Augenbrauenrümpfen noch bei der Community sorgen dürfte. Es ist so ein Subgenre, was so ähnlich einen Siegeszug jetzt gefeiert hat, in Anführungszeichen, wie vielleicht damals die MOBAs oder sowas, oder? Also ein weiterer Versuch, ja, aus dem Dota ein neues Subgenre zu etablieren.
Hier, dieses Auto-Chess war ja letztes Jahr so ein ganz plötzlicher Hype, aber gefühlt ist es auch schon wieder vorbei oder ist es einfach nur nicht so?
Es hat nicht so richtig eingeschlagen, genau, glaube ich nämlich auch, ja.
Ja, irgendwie, also MOBAs kriegt man ja einfach wirklich nicht aus dem Blick, sobald du ein, zwei E-Sports-Accounts irgendwie auf Twitter oder so folgst, hast du ja den ganzen Tag League of Legends und Dota 2 in der Timeline, aber Auto-Chess, jetzt wo du es gerade gesagt hast, ich habe den Namen habe ich seit letztem Jahr gefühlt nicht mehr gehört. Ich versuche jetzt mal gerade rauszufinden, aber ich bin so unmultitaskingfähig, wie viele Leute das noch spielen.
Christian Alt spielt es sicher. Also ich kann
ja mal kurz erklären, was es ist. Also Auto-Chess ist tatsächlich so ein Genre geworden, wo man Figuren wie Schachfiguren quasi auf ein Brett zieht. Man hat ein paar Sekunden Zeit, sich diese Dota-Charaktere eben in einem, also nicht in einem echten Geldshop, sondern in einem Ingame-Shop zu kaufen. Und jede Runde, die man eben gewinnt oder wo man weiterkommt, bekommt man Münzen. Und mit diesen Münzen kann man sich dann Charaktere, die man eben aus Dota kennt in dem Falle, kaufen und upgraden. Und dann schickt man die aufs Schlachtfeld. Und wie auf einem Schachbrett stehen dann da diese Figuren und dann läuft ein Countdown runter. Und dann fangen aber diese Figuren, deswegen Auto-Chess, alleine an zu kämpfen. Du hast dann keinerlei Einfluss mehr. Du kannst nicht irgendwie strategisch irgendwelche bestimmten Dinge entscheiden, sondern du musst einfach nur zugucken, wie dann diese Figürchen sich gegeneinander auf die Ömme hauen. Und entweder gewinnst du dann halt oder du verlierst. Ich glaube, unentschieden kann auch passieren, eher selten. Und das soll der ganze Reiz sein, dass man quasi nur im Vorfeld überlegt, welche Figuren stelle ich wie zusammen. Die haben dann verschiedene Chemie-Werte, die zusammenpassen, die dann halt den und den Faktor mit reinbringen. Und upgradest du lieber eine Figur dreimal oder stellst du drei, vier verschiedene Figuren aufs Feld. Also man hat schon so ein bisschen strategische Möglichkeiten im Vorfeld. Aber ich habe das eine halbe Stunde ausprobiert, habe dann auf dem Mobile im Bett noch eine andere Variante probiert. Und so richtig hat sich mir der Reiz nicht erschlossen.
Das ist ein bisschen, boah, ich habe es auch angespielt dann, weil dieser Hype da war, plötzlich im Auto-Chess und dann hat Valve auf einmal selber eins rausgebracht und das ist ja Free-to-Play, dann habe ich es mal ausprobiert und ich fand es auch irgendwie langweilig. Ich gucke gerade die Statistik nach, es hält sich erstaunlich stabil, gerade so seit, also es war dieser Hype im Sommer irgendwie und dann ging es halt ein bisschen bergab, wie es ist bei so einem Hype, aber seitdem hält sich stabil bei so 20.000 Spielerinnen und Spielern gleichzeitig. Das ist jetzt nicht der Mega-Bomben-Erfolg. Also vielleicht dazu, warum es so lange schon raus ist, ist jetzt aus dem Early Access raus.
Ja, genau. Ne?
Also das hat Valve ganz schnell auf den Trend reagiert, aber ist jetzt auch wieder, also keine Ahnung, Dota 2 hat eine 500.000 Spieler gerade jetzt in diesem Moment gleichzeitig. Also es ist jetzt nicht irgendwie Auch nur im Ansatz vergleichbar.
Kann man getrost vergessen. Einzige Besonderheit, Dota Underlord hat tatsächlich so eine Art Singleplayer-Modus. Also du hast wirklich so eine Art Geschichte. Du kannst dich durch so eine Chronik durchkämpfen, hast dann ein paar Computergegner und ein paar menschliche Gegner. So. Das ist ganz nett verpackt. Also wenn man sich für Auto-Chess interessiert, dann kann man vielleicht Dota Underlords noch am ehesten in eine Chance geben. Da gibt es deutlich schlechtere Varianten.
Also ich werde das tun, weil ich habe bisher noch gar kein Auto-Chess-Spiel gespielt. Und ich stelle mir das Genre mega attraktiv vor. Ich mag ja auch sowas wie Fußballmanager und ich mag es in Computerspielen auch ein Stück weit die Kontrolle abzugeben.
Ja, also dann könnte es dir gefallen.
Genau, ich mag auch dieses manchmal ein bisschen ausgeliefert sein oder einfach, ich habe alles getan sozusagen, alles so gut gemacht und jetzt muss ich einfach schauen, was daraus wird. Und das finde ich, ich finde das schön und ich finde das ganz cool und ich könnte mir vorstellen, dass es mir gefällt.
Was ich befriedigend fand, ist, dass man wirklich so einen Battle Royale-Charakter hat. Also du trittst halt immer gegen, je nach Auto-Chess-Variante, gegen 10 oder 100 verschiedene Leute an und kämpfst dich da wirklich so die Ladder hoch. Also probier's mal aus. Bin gespannt, was du nächsten Monat sagst. Daniel, dann Dreams, ein konsolenexklusives Spiel, ein PlayStation-exklusives Spiel und eigentlich auch mehr ein Editor als ein Spiel. Aber ich glaube, das habe ich euch richtig interpretiert, euer Tipp für den diesjährigen Anwärter, oder? Diesen monatigen.
Ja, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich das interessanteste Spiel, was vielleicht dieses Jahr rauskommt, möchte ich behaupten. Oh. Ist ja das neue Spiel von den Leuten, die Little Big Planet gemacht haben. Little Big Planet fand ich damals ja auch gefühlt bahnbrechend, auch wenn die Serie danach irgendwie, auch wenn ich die danach aus den Augen verloren habe, ist ein reines PlayStation-Spiel. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich ewig kein PlayStation gespielt habe mehr. Dreams ist, ja, ist schwierig. Das ist ein bisschen zweigeteilt. Einerseits ist es ein, gibt es auch eine Levels, die man einfach so spielen kann als so ein 3D-Plattformer, aber der Hauptteil ist natürlich, dass man selber damit extrem komplexe Spiele bauen kann. Ich habe das mal in dieser Beta-Phase ein bisschen ausprobiert und ich habe mir das auch mal demonstrieren lassen auf einem Event hier in Berlin und da geht schon unglaublich viel. Und wenn man sich anguckt, was die Leute da machen, weil man teilt dann seine Kreationen auch online, wie man das heute so macht, und wenn man auch mal einfach online guckt, was da irgendwie bei YouTube oder Twitter oder Tumblr oder was weiß ich so geshared wird, da gehen schon richtig krasse Sachen mit. Das ist wirklich so eine zugängliche Game Engine irgendwie auf der PlayStation tatsächlich, ja.
Ja, also ich finde es ein besonderes Spiel auf jeden Fall. Oder ein besonderer Titel und ich glaube, für mich ist es ein bisschen zu, ich glaube, dass man sich da schon auch einarbeiten muss, um da gute Ergebnisse zu erzielen. Da fehlt mir so ein bisschen die Geduld. Aber ich war ein irrer großer Fan von Little Big Planet und ich war auch ein irrer großer Fan von den Levels, den die Leute dort selber gemacht haben. Und ich glaube, mit Dreams ist einfach noch sehr viel mehr möglich. Und wenn man sich allein, was war das, dieses Fallout-Ding anschaut, wo
Das habe ich gesehen, also, ja. Fallout 4 nachgebaut.
Genau, haben sie Fallout 4 nachgebaut. Hey, also ich glaube, mit dem geht einiges und ich glaube, wir werden da viel, viel tolle Dinge sehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt in dem Podcast noch gar nicht so richtig den Impact einschätzen können, den Dreams haben wird. Ja. Aber ich würde wirklich sagen, das ist ein Gürtelanwärter. Also vielleicht hat das natürlich einen Nachteil, dass es zu wenig Leute gespielt haben. Es ist exklusiv und so weiter und so fort. Aber sage ich jetzt mal so vom Impact, von der Qualität, von der Ausstrahlung, ja, why not?
Extrem beeindruckend. Aber darf ich ein großes Aber einwerfen? Das Problem ist natürlich, ähnlich wie beim Mario Maker, was ich auch ein faszinierendes Spiel finde, das lebt halt komplett davon, dass die Community quasi den Content kostenlos liefert, der dann komplett in so einem abgekapselten System halt drinsteckt. Ich habe die damals auch mal die PR-Person angesprochen von Media Molecule auf diesem Event, wie die damit umgehen wollen. Also auch so Sachen wie Moderation, wie wollen sie das lösen, dass da nicht alle irgendwie Hitlerhoden bauen und wie die damit umgehen, dass die Leute irgendwie kostenlos da im Endeffekt Arbeit machen und die sagen, ja, denken wir drüber nach. Und das klang alles so ein bisschen, als hätten die so die große Vision, dass das so quasi aus einer Plattform wird, wo man seine eigenen kleinen Spielchen irgendwie verkaufen könnte, aber das ist gerade,
geht
wenn
noch
dann
nicht.
Alles noch ja. In ferner Zukunft. Nee. Und das ist schon ein großer Haken, finde ich. Weil ich habe es letztens auf Twitter beschrieben gesehen als ein endloser Game Jam. Mhm. Und ja, das ist halt irgendwie, Leute pumpen jetzt im Endeffekt kostenlos unglaubliche Kreativität in dieses Spiel. Und haben da im Endeffekt nichts von, während aber auf der anderen Seite halt Sony davon profitiert. Das ist so ein bisschen, das juckt mich so ein bisschen immer.
Es sind halt zwei Seiten der Medaille. Dafür haben die halt auch diese Tools jetzt unfassbar. Also ich meine, Media Molecule hat ja auch unfassbar viel Arbeit und Geld da reingesteckt und Sony natürlich auch, um diese Plattform zu machen. Aber ich finde, da fehlt halt einfach noch so eine Mischform, so wie bei den, im Endeffekt so wie bei Steam, dass man halt mitverdienen kann, wenn man dann so Level oder Tools oder ganze Spiele baut. Das spricht ja nichts dagegen.
Das wäre Wahnsinn.
Ja, aber es spricht dagegen, dass die dann ihren Share davon behalten.
Weißt klar, du, das aber, genau, aber dagegen. Ich glaube, es sind einfach verschiedene Geschäftsmodelle oder einfach verschiedene Modelle. Ich meine, das ist hier halt ein Walled Garden und das ist natürlich einfach, wie ich finde ja beide so ein bisschen recht, also mir sind so offene Systeme lieber, aber es ist natürlich schon auch einfach eine sehr mächtige Plattform, die dort zur Verfügung stellen.
Unglaublich.
Und wer weiß, wohin sich das noch entwickelt, ja. Wer weiß, also weißt du, vielleicht sagen sie irgendwann doch, ey, wir öffnen das oder so. Das weiß man ja nie. Ne? Keine Ahnung. Aber eben, ich finde, es ist ein guter Start. Genau.
Auf jeden Fall ein super spannendes Teil. Also Spiel würde ich es jetzt gar nicht. Ist ja beides. Ist ja Spiel und Engine gleichzeitig, ja.
Das kostet Geld, ne? Oder
jetzt kostet Vollpreis.
Völlig
ja.
Okay, Vollpreis.
Und wie gesagt, PlayStation exklusiv. Ich bin vor allem sehr gespannt, was sich da tun wird, wenn dann VR noch hinzugefügt wird, weil mit VR dann Level und Sachen kreieren soll richtig, richtig gut sein. Ich hatte das als Beta schon mal gesehen. Ja. Unfassbar, was da möglich ist. Gut, dann kommen wir zum letzten Spiel des Monats. Sind natürlich noch ein paar mehr erschienen. Wir filtern vorher natürlich immer ein bisschen aus. Hatte ich vorhin schon angedeutet, Corruption 2029, das beste Strategiespiel dieses Monats auf jeden Fall. Also deutlich besser als das Dark Crystal Tactics. Es ist ein Spiel von den Leuten, die auch das fantastische Mutant Year Zero gemacht haben, falls ihr euch daran erinnert. Kennt ihr das?
Ja.
Also mit diesen Tierwesen.
Ja, ja.
Und ist genau das Gleiche. Man könnte eigentlich fast sagen, es ist ein Reskin ohne Tiere, ohne Fantasy. Dafür eben mit Cyberpunk, mit düsterer, dystopischen Cyberpunk-Setting. Die Menschheit hat sich 2029 in USA bei einem erneuten Bürgerkrieg irgendwie fast ausgelöscht und ihr als Sondereinsatztrupp müsst dann eben in dieses feindliche Lager übertreten, also das aufgeteilt in halt zwei Fraktionen und dort Missionen erfüllen. Und es ist richtig, richtig gut. Man steuert es in Echtzeit. Man hat immer so einen Trupp aus drei so Mech-Soldaten. Also nicht Mechs, sind schon Soldaten, aber eben so Roboter-Soldaten mit Augmentationen. Und die dann eben verschiedene Fähigkeiten ausgebaut haben können. Du kannst so Module und Chips einsetzen und so weiter. Und das ist total geil. Also dadurch, dass man eben in Echtzeit da rumläuft, stealthst du dich dann so durch die Gegend und entscheidest dann, in welchem Moment kann ich jetzt wen irgendwie rauskicken quasi. Ja? Also du versuchst dann so wirklich die Feinde einzeln irgendwie rauszupicken, sie irgendwie anzulocken, dann schaltest du irgendwie ein Radio an, damit du den dann herlockst und dann mit der Sniper auszuschalten. Und wenn dann der Kampf losbricht, dann wechselt das Spiel in einen Rundenstrategie-Modus. Sieht fantastisch aus, macht richtig Bock, es fällt aber gegen Mutant Year Zero ein bisschen ab. Also Mutant Year Zero hatte ja diese Pen-and-Paper-Vorlage, wo du diese fantastische Welt auch hattest. Die Charaktere haben auch wirklich in der Story versucht herauszufinden, warum sind sie zu diesen Tierwesen geworden, wo kommen diese Mutationen her. Das ist bei Corruption komplett gestrichen. Also du hast so ein bisschen so eine Pseudo-Geschichte, dass du halt so ein paar Briefe und ein paar Radiostationen und so findest. Aber es ist sehr runtergedampft, wirklich nur noch rein auf die Echtzeit- und Rundenstrategie-Mechanik. Aber wirklich sehr, sehr gut.
Ich wollte gerade fragen, hat sich Mutant Year Zero so schlecht verkauft, dass die das Spiel jetzt nochmal machen in einem dermaßen langweilig charakterlosen Design, weil das sieht auf den ersten Blick aus wie, ja, wie XCOM 2 halt. Mutant Year Zero hat diese super interessante Welt, die es einfach gar nicht gibt sonst in Videospielen, diese Postapokalypse, aber mit Cartoon-Figuren irgendwie. Und das sieht einfach, also es klingt ganz gut als Spiel, aber es sieht so langweilig aus. Roboter, Soldaten und Panzer. Und
wenn ich jetzt
die Augen ein bisschen zusammenkneife, könnte ich dir nicht sagen, was für ein Spiel das ist, ob das Call of Duty ist oder XCOM oder weiß ich nicht.
Es sieht langweilig aus, aber ich mag dieses Setting total gerne. Also dadurch, dass man diese Chips, diese Augmentationen hat, ist grafisch, finde ich es ansprechend. Okay. Es ist jetzt vielleicht nicht so inspiriert wie Mutant Year Zero, da gebe ich dir absolut recht. Aber für das, was es sein will, nämlich einfach ein Rundenstrategiespiel in einem dystopischen Setting, das wird halt voll erfüllt. Aber es ist so ein kurzer Fix, ja, so eine kurze Befriedigung, spielt man ein paar Stunden und dann ist auch wieder gut. Es wird uns nicht im Gedächtnis bleiben, glaube ich, das sicherlich nicht. Es ist sicherlich ein Cash-Grab auch von dem Studio zu sagen, wir haben die Engine, wir können da mit einem einfachen Reskin ein bisschen noch ein neues Spiel rausballern und da, weißt du, so ein weiteres Spiel kreieren, ohne dass wir allzu sehr viel Aufwand haben. Das spürt man im Spiel schon an, ja. Aber es ist sehr, sehr gut dafür.
Sehr gut. Das war eigentlich die Liste, ne? Der Herausforderer.
Ja. Genau.
Ja, jetzt liegt die Verantwortung bei euch da draußen. Ihr müsst zur Wahl schreiten und ihr müsst entscheiden, ob der Tapir aus Tallinn, also Disco Elysium, seinen Titel verteidigen kann oder ob er ihn verliert gegen Media Molecule, wo kommen die her?
England, Briten.
Naja, gegen den britischen
Bulldog natürlich.
Britischen Bulldog. Oh. Ja, Buntspecht.
Wo kommt Bolzen her? Aus Nice in Frankreich.
Ah ja, okay. Ah, guck mal. Okay.
Der französische
Der Nabu aus Nizza oder so. Der Nacktmull aus Nizza.
Der Nacktmull aus Nizza ist gut. Jetzt wünsche ich mir fast, dass es gewinnt. Ja,
genau.
Andererseits auch nicht natürlich, aber ich glaube, das hat gute Chancen tatsächlich. Das ist einfach so ein so solide Hausmannskost. Ja. Das ist so wie der ekelhafte Food Threat im Forum. Ja. Das ist so ein, weiß nicht, das ist so ein Lapskaus-Teller irgendwie.
Ich glaube, Bolzen ist also die Tiefkühlpizza des Spielemonats.
ja, das kann schon sein. Also, weißt du, so ein bisschen.
Was für ein Topping? Salami oder so ein bisschen was ausgefallen?
Nee, wirklich so ganz Standard. So ganz schlechte Billigsalami und viel zu wenig Käse drauf. Ja.
Salami und Schinken, würde ich sagen.
Die Quattro Stationi der Spieleindustrie.
Gut. Dann, stimmt ab und wir hören uns nächsten Monat, wenn es dann wieder heißt, wer hat den Gürtel? Bis dann.
Bis dann und vielen lieben Dank für die Vertretung, Daniel. Dich kann man natürlich hören bei Lost Levels und momentan auch in eurem neuen Meme Cream Gang Podcast.
Richtig, stimmt.
Richtig. Creme de la Meme, der neue wöchentliche Podcast über Memes. Hört mal
und wenn
rein.
Ihr dachtet, Daniel hat in diesem Podcast schon viel geredet, dann hört euch die erste Folge von diesem Podcast an.
Ja, und in der zweiten war ich sehr dankbar dafür, dass man mir mal die Kardashians richtig erklärt hat.
Oder ich wusste nichts über die Kardashians und jetzt verstehe ich die Hälfte.
Genau, ich bin voll drin und kann jetzt im Friseursalon auch viel besser mitreden. Und auf Cocktailpartys und so. Ja.
Wunderbar.
Ja, das ist Bildungsauftrag. Genau. Einfach. Nicht so ein Quatsch wie hier.
Gut, bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.